Sexvideo sorgt für Anklage. Aber war es eine Straftat? Ja, das ist die Frage, die uns in dieser Folge und in diesem Prozess beschäftigt. Und in dieser Folge besprechen wir auch, wie wichtig ein Glaubwürdigkeitsgutachten sein kann. All das in unserer neuen Folge Angeklagt zu hören, wie immer bei ARD Sounds. Und schreiben könnt ihr uns natürlich auch. Geht ganz einfach an angeklagt@mdr.de. Und jetzt geht's los.
ARD Sounds.
Und bei mir ist natürlich MDR Thüringen-Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
So, wir gehen rein ins Landgericht Erfurt. Da sind wir heute und gucken uns einen Prozess an. Du warst mit dabei, erzähl, worum geht es uns denn heute?
Es geht uns um Missbrauch, um einen sexuellen Übergriff. Es geht darum, dass eine 15-Jährige, so lautet die Anklage, dass eine 15-Jährige mit Kokain außer Gefecht gesetzt worden sein soll. Ich sage jetzt mal vermutlich Kokain, weil so steht es auch in der Anklage. Und dass es dann einen sexuellen Übergriff eines damals Mitte 30-Jährigen gegeben haben soll und ein damals 19-Jähriger soll das Ganze gefilmt haben.
Du sagst damals, das heißt, es ist schon eine Weile her, 5 Jahre ungefähr. Ne?
Ja, es ist mehr als 5 Jahre schon her und wir werden, also ich versuch's dir zu erklären, warum es so lange gedauert hat.
Und es ist auch deswegen was Besonderes, weil es auch ein Glaubwürdigkeitsgutachten gab, das werden wir später erklären und auch deswegen, weil man eben auch zu einem Urteil oder zu einem Ende des Prozesses gekommen ist.
Genau.
Lass uns doch mal sozusagen starten, wie es denn im Gericht dann war.
Es waren viele Leute im Gericht. Es war also Landgericht Erfurt. Es waren Berufsrichter Schöffen saßen vorn. Auf der linken Seite 2 Angeklagte mit ihren Verteidigern und auf der rechten Seite eine Staatsanwältin und eine Anwältin, die das Opfer vertritt. Und ich habe ehrlich gesagt, ich wusste, dass da Gutachter drin sind, die saßen aber nicht da, als der Prozess losging. Es ist also Anklage verlesen worden, die war schon wirklich richtig heftig, also auch von Vergewaltigung war da die Rede und wie gesagt, wir sind Tatzeit April 21 und verhandelt wurde jetzt im August 26. Und als die Anklage verlesen wurde, habe ich eben schon geschildert, was passiert sein soll, hat die Vorsitzende Richterin ein bisschen was gesagt zu diesem Prozess. Sie hat nämlich unter anderem gesagt, dass das tatsächlich einmal faktisch natürlich eine Verzögerung gegeben hat, weil das Opfer erst spät erfahren hat von diesem Übergriff. Und es hat eine juristische Verzögerung gegeben. Ich will jetzt erstmal erklären, warum das Opfer so spät erfahren hat. Eine Zeugin ist gehört worden. Und zwar eine Zeugin, die dieses Video gesehen hat. Geschichte habe ich ja schon erzählt. Es soll ein Video von diesem Übergriff gegeben haben. Ich nenne es jetzt mal Übergriff, weil es so in der Anklage steht. Und die Zeugin, auch eine junge Frau, war sozusagen die Nachfolgerin von dem Opfer bei dem jüngeren Angeklagten. Die war also mit dem zusammen und hat dann im Zeugenstand gesagt, ja, die andere, die hat sie genervt und hat ihr immer geschrieben, sie wolle noch Sachen von ihm haben. Und das hat sie irgendwie genervt. Und dann hat sie ihr irgendwann mal gesagt, du hast eigentlich noch ganz andere Probleme, jetzt lass mich doch mal mit den Sachen in Ruhe. Und dann hat die andere natürlich gefragt, wieso. Und dann hat die Zeugin, die junge Frau im Zeugenstand, die hat gesagt, na, ich habe ihr dann geschrieben, sie war nicht mehr sicher, ob es eine Sprachnachricht war oder ob sie es sozusagen wirklich schriftlich getippt hatte, dass es da ein Video von einem sexuellen Übergriff gab. Und das ist der Moment gewesen, in dem die damals 15-Jährige davon erfahren hat.
Also deutlich später, vielleicht auch nochmal ganz kurz, also das war jetzt nicht in der Disco oder ähnliches, sondern
vielleicht sollte ich das, danke Olli, noch dazu erzählen, die haben also zusammen in der Wohnung des älteren Angeklagten Alkohol getrunken. Und da soll es dann, wie gesagt, also die Männer sollen ihr heimlich was ins Glas getan haben. Ich zitiere nochmal die Anklage, wohl Kokain und dann ist es zu dem Übergriff gekommen. Und dann gingen die Ermittlungen los, weil die 15-Jährige gesagt hat, was Sex mit dem Älteren, das wollte ich definitiv nicht und erinnern konnte sie sich auch nicht. Und dann gingen die Ermittlungen los und dann sage ich jetzt schon mal, das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn sich ein Opfer an nichts erinnern kann. Es gab auch Durchsuchungen dann bei den Angeklagten, aber das Video ist nicht mehr gefunden worden. Mhm. Es gab noch andere Zeugen, die dieses Video auch gesehen hatten. Da hat die Richterin aber schon gesagt, naja, der eine ist in Amerika und der andere, der hat damals schon sehr zugunsten seines Freundes offenbar ausgesagt. Und jetzt bin ich gleich mal an der Stelle, warum die vielen Gutachter, von denen ich wusste, gar nicht da waren. Weil die Vorsitzende hat gleich zu Beginn des Prozesses erstmal erklärt, wie es gelaufen ist. Nämlich erstens, Opfer relativ, also sehr viel später erst erfahren von dem Übergriff, dann sind die Ermittlungen losgegangen, dann gab es Durchsuchungen, das Video ist nicht gefunden worden, das Opfer ist vernommen worden, Zeugen, viele Zeugen sind vernommen worden und dann ist die Anklage erhoben worden. Und da musste das Opfer auch aussagen und dann hat sich rausgestellt, man braucht ein Glaubwürdigkeitsgutachten. Mhm. Die Angeklagten haben bestritten. Also zumindest in der ersten Verhandlung haben die erstmal alles bestritten, haben von Einvernehmlichkeit gesprochen, also von einem einvernehmlichen Verkehr. Und daraufhin hat das Landgericht Erfurt eine Glaubwürdigkeitsgutachterin beauftragt. Das ist eine total interessante Sache, würde ich aber später nochmal darauf zurückkommen, warum man so etwas macht und warum sowas manchmal wirklich nötig ist. Mhm. So, und diese Glaubwürdigkeitsgutachterin, die habe ich natürlich erwartet. Ich wusste, dass das Gutachten inzwischen da ist, deswegen ist ja der neue Termin angesetzt worden. Und da hat dann die Vorsitzende gesagt, also wir haben ein 80-seitiges Gutachten und sie hat es sozusagen vorweggenommen, das ist ein Gutachten, das stützt nicht die Version der damals 15-Jährigen, ich nenne sie jetzt einfach mal so. Mhm. Und die Vorsitzende hat gleich erklärt, wie solche Glaubwürdigkeitsgutachten gemacht werden. Da geht es nämlich darum, die Voraussetzung ist, die Zeugin lügt. Das ist die Voraussetzung, unter der die Gutachterin rangehen muss. Also das ist so, oder der Gutachter, das ist in jedem Falle so. Das ist jetzt nicht der Einzelfall, sondern das ist die Grundlage für ein Glaubwürdigkeitsgutachten.
Also wer lügt?
Die Zeugin, die Opfer, die Leugen, ja. Weil über die wird ja das Glaubwürdigkeitsgutachten gemacht. Und da muss, laut Bundesgerichtshof, muss der Gutachter, die Gutachterin, in diesem Fall ist es eine Gutachterin, die muss davon ausgehen, das Opfer lügt. Das ist die Grundlage für dieses Gutachten. Und dann müssen die Gutachter Dinge finden, die dagegen sprechen, dass Zeugen Opfer lügen. Und da, so hat es die Vorsitzende Richterin gesagt, ist in diesem Fall, hat die Gutachterin nicht viel gefunden.
Was da, dafür spricht es?
Dass sie nicht lügt. Und da sage ich jetzt, das ist jetzt meine Einschätzung, wie auch, wenn sich das Opfer an nichts erinnern kann.
Ja.
Wie auch. Das Video, wenn es das noch gegeben hätte, das wäre vielleicht ein Beweis gewesen, vielleicht, weil den Zeugenaussagen zufolge war da jetzt auch nicht allzu viel davon zu sehen. Also es war jetzt auch nicht zu sehen, dass sich da jemand wehrt oder so, sondern es war einfach dieser sexuelle Übergriff gefilmt. Und waren auch keine lauten Schreie drauf, nein, nein oder irgend sowas, sondern...
Ich will das nicht und so.
Ja, genau. Das ist, also ob das wirklich weitergeholfen hätte, wenn das noch da gewesen wäre, das weiß ich nicht. Das Video spielt am Ende noch eine große Rolle. Mhm. Aber wie gesagt, bei dem Glaubwürdigkeitsgutachten hat die Gutachterin nicht viel gefunden, was diese These, das Opfer lügt, widerlegt. Also ich kenne viele Glaubwürdigkeitsgutachten, aber dass die These ist, die Opfer lügen, das wusste ich tatsächlich bis heute auch nicht. Und dass man da was finden muss, was dagegen spricht.
Und so ein Gutachten entsteht dann durch Gespräche?
Ja, genau, durch Gespräche. Und natürlich bekommen die Gutachter auch Akteneinsicht. Ja. Und ich will jetzt auch gleich noch vorwegnehmen, was die Richterin eigentlich am Ende gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, mit unseren juristischen Mitteln, wo es darum geht, jemanden zu verurteilen, sind wir nicht mehr in der Lage, wirklich aufzuklären, was damals passiert ist. Und sie hat dann auch an die Angeklagten appelliert und hat gesagt, also dieses Video, das hat es ja wahrscheinlich wirklich gegeben und vielleicht können sie sich durchringen, zuzugeben, dass dieses Video gemacht worden ist und auch rumgezeigt worden ist. Mhm. Weil das hatten, wie gesagt, auch andere Zeugen gesehen, von denen, wie gesagt, der eine in Amerika war, der andere, so hat es die Richterin gesagt, schon sehr zugunsten des Freundes, des einen Angeklagten ausgesagt hatte und in die Gefahr einer Falschaussage lief. Und die Richterin hat gesagt, sie hat deshalb keine Gutachter geladen, um zu gucken, ob man das Verfahren auf eine andere Art und Weise beenden kann, ohne dass die Zeugin nochmal aussagen muss. Weil das hatte die Anwältin gesagt, das ist für sie eine Katastrophe. Wir sind 5 Jahre später, das Ding ist noch nicht zu Ende und sie muss wieder über was aussagen, woran sie sich eigentlich nicht erinnern kann.
Ja, also das wollte ich, das sind nämlich die, also sie hat nicht ausgesagt, war nicht da. Die Angeklagten waren da, haben aber logischerweise auch nichts zugegeben oder in die Richtung gesagt.
Doch, warte. Wir sind noch nicht so weit. Ich muss das einfach, weil das so ungewöhnlich ist. Da ist ein Tatvorwurf im Raum, der möglicherweise viele Jahre Haft bedeutet. Und das Ende ist ganz anders.
So, also wir haben hier einen Prozess mit schweren Vorwürfen gegen zwei Männer. Aber wir haben auch ein Gutachten, was sagt, dass das mutmaßliche Opfer eventuell lügt, beziehungsweise anders betrachtet, aus dem Gutachten kommt nicht heraus, dass die Frau nicht lügt. Ganz wichtig. Der Prozess geht weiter. Die Richterin hat deutliche Worte und auch ehrliche Worte.
Sie hat tatsächlich an mehreren Stellen ganz deutlich gesagt, wir können nicht mehr, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln können wir das nicht mehr aufklären. Und dass das Glaubwürdigkeitsgutachten jetzt nichts dazu beiträgt, zu sagen, jawohl, das ist so passiert, wie es in der Anklage steht, das heißt ja auch tatsächlich nicht, die Zeugin lügt, sondern es steht Aussage gegen Aussage und die Justiz, die ja nicht, ich sag mal, moralisch und menschlich irgendwie beziehungstechnisch was klärt, sondern Menschen verurteilt, das würde nicht reichen. Das hat die Vorsitzende so gesagt. Das würde auf einen Freispruch hinauslaufen und dann müsste die ist natürlich auch inzwischen älter, ist inzwischen Anfang 20, die junge Frau, dann müsste die nochmal aussagen und das will die nicht, das hat die Anwältin auch gesagt, das wäre für sie eine Katastrophe. Und dann hat die Vorsitzende gesagt, es bleibt ja der Vorwurf des Herstellens dieses pornografischen Videos und auch dieses Rumzeigen. Mhm. Und das darf man natürlich auch nicht und schon gar nicht ohne Wissen der Betroffenen. Und da gab es dann nochmal eine kurze Unterbrechung. Dann haben die Anwälte nochmal mit ihren Mandanten gesprochen und dann haben die das sozusagen eingeräumt und haben gesagt, ja, wir haben dieses Video gemacht. Aber der Ältere hat halt vehement bestritten, dass das ein Übergriff war, sondern er hat gesagt, das war einvernehmlich. Und ich sag jetzt mal was, er hat zu ihr gesagt, komm, lass uns auf die Couch gehen, ich habe doch so Knie und da müssen wir an den Rand gehen und so. Mhm. Also er hat so, ich sag mal, Details gesagt, er konnte sich noch erinnern an die Zeit.
Dazu habe ich nämlich zwei Fragen, Conny. Aber erstens, hat man denn irgendwie was dazu gesagt, in welchem Verhältnis die drei zueinander standen? Also die eine war anscheinend die Freundin vom Jüngeren sozusagen.
Genau, und die waren zu dritt in der Wohnung des Älteren und haben da ein bisschen gefeiert und, Zitatgericht, sehr viel getrunken.
Sehr viel getrunken. Und jetzt mal ganz davon abgesehen, mit Nachweisbarkeit, wie es denn, ob das denn einvernehmlich war oder nicht, aber am Ende ist das Mitte 30-Jährige mit einer 15-Jährigen, also spielt denn das Alter da in dem
Fall? Natürlich spielt das eine Rolle. Spielt das auch eine Rolle. Aber wenn ich mit 15, also das klingt jetzt total hart für das Opfer, das weiß ich schon, aber wenn ich mit 50, ist ja nicht unter 14.
Naja, da ist die Grenze, ne?
Das ist Missbrauch von Kindern. Mhm. Und tatsächlich ist es so, wenn ich noch nicht ganz so alt bin, dann unter 16 ist es auch so, dass das eine sexuelle Nötigung sein kann. Weil wenn der Altersunterschied zu groß ist, ist das Machtgefälle natürlich auch relativ hoch.
Ja, na klar.
Und da, also ich sage jetzt mal 19 und 15 und 18 und 15, da würde gar nichts, aber bei Ende 30 bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber bei 50 und 15, das kann auch strafbar sein.
Naja, zumal ich ja auch immer sage, ob ein Mitte 30-Jähriger dann wirklich in so eine Situation überhaupt kommen muss, würde ja, ich jetzt auch mal sagen.
Aber wie gesagt, wir haben diese ganz besondere Situation, die wir ja auch schon, da hatten wir ja schon einen Podcast dazu, wo jemand die Mädels mit K.O.-Tropfen komplett außer Gefecht gesetzt hat. Mhm. Und das war ja auch immer im häuslichen Rahmen. Also die sind zu ihm nach Hause gegangen und dort ist es dann passiert. Also das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was hier ist. Ich bin nur so ein bisschen überrascht, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das scheint ja doch irgendwie öfter vorzukommen, als ich mir das tatsächlich vorstellen konnte, dass man mit irgendwelchen Psychosubstanzen sich da Leute gefügig macht. In diesem Fall, sage ich jetzt mal, nach dieser Verhandlung kann man den Männern das nicht vorwerfen. Was man ihnen vorwerfen kann, ist eben der Dreh dieses Videos. Und da, auch wenn der Ältere da gar nicht dran beteiligt war, das musste er sich mit zurechnen lassen.
Ja, da kommen wir jetzt dann nämlich zum Ende des Prozesses, ne? Weil das wurde jetzt gesagt, dass so ein Video hergestellt wurde.
Ja.
Und dafür gab es dann quasi, ja, was war dann am Ende, was kam raus am Ende, um es mal so zu sagen?
Also, nachdem die sich durchgerungen hatten, dieses Geständnis abzulegen, dass es dieses Video gab, dass das angefertigt wurde, worden ist. Da hat die Vorsitzende dann gesagt, damit kommt man zu der Möglichkeit, dieses Verfahren einzustellen. Weil man ist weg von diesem Verbrechenstatbestand der schweren Vergewaltigung. Sowas kann man nämlich nicht einstellen. Und das ist noch möglich, zumindest zu der damaligen Zeit mit dem Strafrahmen und so ist das möglich, dass das ist eine Herstellung eines jugendpornografischen Videos. Und ich denke, es war auch Verletzung des höchstpersönlichen Persönlichkeitsrechts dabei. Auf jeden Fall ist über eine Einstellung nachgedacht worden. Und da ging es natürlich vor allen Dingen auch um den Lebenslauf der Angeklagten. Und da hat sich herausgestellt, dass der Jüngere also schon einen ganzen Sack voller Voreintragungen hat, auch Gewaltdelikte. Und dann kam noch eine Geschichte zur Sprache, die war schon ein bisschen, bei dem Älteren, da gab es nämlich mal eine Verurteilung aus Grimma und da soll er Crystal Meth in die Erdbeerbowle getan haben, für alle. Da gab es auch keine große Strafe und das war auch schon ein bisschen her und der Ältere hat gesagt, ja, also er hat ganz schön konsumiert, vor allen Dingen Crystal Meth. Er ist aber jetzt weg, auch aus gesundheitlichen Gründen und er versucht einen Job zu kriegen und hat sein Leben jetzt anders auf der Reihe als noch vor 5 Jahren. Und der Jüngere mit 8 Voreintragungen, der war, glaube ich, 14 Tage vorher erst aus dem Gefängnis entlassen worden. Das war bei Gericht noch gar nicht bekannt. Es war nämlich Wachtmeister da, weil die gemeint haben, der kommt noch aus dem Gefängnis. Der kam aber inzwischen aus der Freiheit. Und der hatte auch gesagt, da hat er also jetzt eine neue Freundin. Er hat einen Job, er wird eine Ausbildung machen. In dem Job verdient er mehr Geld als in der Ausbildung. Aber das macht er jetzt und die neue Freundin, die ist wohl sehr tough, hat er gesagt, und die regelt das alles. Und dann gab es noch das Jugendamt, einen Bericht des Jugendamtes und da hieß es auch, da hat sich unglaublich was getan, gerade bei dem Jüngeren.
Okay.
Da ist irgendwie was passiert und man hofft, also das sieht so aus, dass das jetzt tatsächlich was werden könnte. Das sind natürlich die Voraussetzungen auch gewesen, das überhaupt einzustellen, dass da eine positive Entwicklung da war. Ich sehe dein Gesicht.
Ja, weil wir sind das erste Mal zusammen und solche positiven Voraussetzungen, die hört man ja dann.
Ja.
Die erzählst du ja ganz oft, dass die dann reinspielen in das Urteil und du erzählst aber auch ab und zu, dass das dann manchmal auch im Gerichtssaal vor allem sehr positiv dargestellt wird.
Ja, wie gesagt, in dem Fall kam dazu der Bericht der Jugendgerichtshilfe und bei dem älteren Angeklagten, also ich sag mal, ich habe schon so viele Leute gesehen, die Drogen nehmen. Wenn die dann sagen, wir sind jetzt clean, dann brauchst du die eigentlich nur anzugucken, um zu wissen, naja, vielleicht, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, vielleicht seit einer Woche, das war bei diesem Angeklagten überhaupt nicht der Fall. Also der machte einen anderen Eindruck. Und so ein Eindruck im Gerichtssaal zählt natürlich auch.
Absolut. Um zu einer Entscheidung des Gerichts zu kommen, werden natürlich die Lebensläufe der Angeklagten angeschaut. Welche Rolle hat denn der Lebenslauf des mutmaßlichen Opfers oder beziehungsweise der jungen Frau gespielt?
War nicht da. Mhm. War nicht da. Es ist natürlich ist mehrfach es angesprochen worden, was das für sie bedeutet. Und dass, wie gesagt, diese Einstellung dieses Verfahrens nicht heißt, dass da gar nichts gewesen ist.
Mhm.
wie gesagt, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, können wir nicht mehr aufklären, was damals gewesen ist. Ich weiß nicht, wie oft die Vorsitzende diesen Satz gesagt hat. Sie hat ihn mehrfach gesagt.
Du hast jetzt ja schon anklingen lassen, was denn am Ende dabei rausgekommen ist. Einstellung. Vielleicht nochmal ganz kurz, was war dann, ist ja dann doch eine Entscheidung oder Beschluss, Urteil? Nee, Urteil ist es nicht, nehme ich nicht.
Das ist ein Beschluss. Es ist ein Beschluss und jetzt will ich noch erklären, was das noch für Folgen hat, dass die Gutachter gar nicht geladen waren, weil Gutachter kosten natürlich wahnsinnig viel Geld. Und diese Kosten sind in dem Fall nicht angefallen, die Kosten für das Glaubwürdigkeitsgutachten auf jeden Fall. Und bei dieser Einstellung, der Wahl dieser Einstellung, nämlich Einstellung gegen eine Geldbuße, tragen die Angeklagten ihre Kosten selbst. Und die Kosten, die Gerichtskosten des Verfahrens, die fallen der Staatskasse zur Last. Und das ist natürlich auch noch, das ist sicherlich viel Geld, aber es hätte noch sehr viel mehr sein können, wenn sozusagen jetzt tagelang mit Gutachtern verhandelt worden wäre. Die Angeklagten zahlen, also wehtun sollte es schon, deswegen waren es mehr als 1000 Euro Geldbuße. Für Leute, die fast nichts verdienen, ist es natürlich viel Geld. Und aussuchen durfte sich den Verein, an den dieses Geld geht, die Nebenklägerin, also die Nebenklagevertretung, die Anwältin. Und die hat sich einen Verein ausgesucht, der sich um Kinder kümmert, deren Eltern finanziell nicht so viele Möglichkeiten haben, ihnen Ausflüge, Freibadbesuche oder sowas zu finanzieren. Da geht das Geld hin. Und es ist auch noch festgelegt worden, dass die Angeklagten 6 Monate Zeit haben, dieses Geld zu zahlen, weil auf einmal schwierig, dass sie das in monatlichen Raten zahlen dürfen. Es gibt aber nur diese 6-Monatsfrist, also mehr Zeit ist nicht. Und dass sie sich aber, wenn sie mal nicht zahlen können, bitte sofort Bescheid sagen, dass sie das dann im nächsten Monat nachreichen oder eine Woche später oder so. Und erst wenn dieses Geld bei diesem Verein eingegangen ist, dann wird das Verfahren endgültig eingestellt. Und ich will es einfach nochmal sagen, es ist wirklich schwierig, es ist kein glatter Freispruch. Und es heißt halt nicht, das Opfer hat gelogen. Es ist, weiß ich nicht, wie das menschlich für alle Beteiligten ist. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Vor allen Dingen nicht für die damals 15-Jährige. Aber so ganz klar zu sagen, Leute, das reicht uns nicht für eine Verurteilung. Wir gucken, ob wir die Kuh anders vom Eis kriegen. Habe ich auch im Kollegenkreis gehört, als ich über diesen Fall im Fernsehen berichtet habe, dass die gesagt haben, wieso wird das eingestellt und wieso wird denn erst 5 Jahre später verhandelt? Ich hoffe, ich konnte das alles aufklären. An sich ist es zu Ende. Ich gehe davon aus, dass die zahlen werden und wie die heute Anfang 20-Jährige damit klarkommt. Vielleicht kommt sie jetzt besser damit klar, weil sie weiß, das Ding ist zu Ende. Sie muss nicht nochmal als Zeugin hören, das schwebt nicht wie so ein Damoklesschwert über ihr. Sie kann jetzt damit abschließen. Aber wie gesagt, sie war nicht da. Ihre Anwältin hat gesagt, wenn sie nochmal aussagen muss, das will sie auf keinen Fall. Das wäre eine extreme Belastung für sie. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass ein Ende dieses Prozesses auch dazu führt, dass in ihrem Inneren Ruhe einkehren kann oder sie sich zumindest so damit auseinandersetzen kann, dass vielleicht irgendwann Besserung da ist.
Conny, vielen Dank, dass du bei diesem Prozess dabei warst und auch mal das Thema Glaubwürdigkeitsgutachten für uns beleuchtet hast. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Und zum Schluss empfehle ich euch natürlich nochmal ARD Sounds, die absolute richtige Anlaufstelle für tolle Podcasts. Zum Beispiel aktuell eine hörenswerte Doku über Lady Gaga und ihr Weg zum Weltstar. Ich wünsche viel Spaß beim Hören.